Deutschlandfunk. Das Feature.
In der Nähe des Hafens von Ceuta trifft sich abends eine Gruppe von 8 marokkanischen Jugendlichen, die auf der Straße leben.
Jo, Minor, ich bin Majoris.
Ich bin der Kleinste hier, die anderen sind schon älter. Wir alle haben Hunger. Ismael ist erst 10 Jahre alt. Er hat in den letzten Monaten ein paar Brocken Spanisch gelernt. Gemeinsam mit seinen älteren Freunden steht er vor einer hell erleuchteten Lidl-Filiale und hofft auf Almosen. Wir wollen nicht in dem Kinderheim leben, da ist es schlecht. Hier mit meinen Freunden am Hafen ist es schöner. Manche Kunden bringen den Kindern Obst oder Kekse von ihrem Einkauf mit. Ein Wagen hält. Der Fahrer reicht ein paar gebrauchte Schuhe herüber. Wir wollen alle aufs spanische Festland. Versteckt unter einem Lastwagen mit der Fähre. Die Kinder sind im Mai 2021 nach Ceuta gekommen, als Marokko für knapp 48 Stunden seine Grenze zur spanischen Exklave an der Meerenge von Gibraltar öffnete. Mehr als 12.000 Menschen gelangten damals in die Stadt.
Wir wollen rüber nach Malaga oder Barcelona, weg von Ceuta. Viele haben es schon geschafft. Einmal sogar zu 10 auf einem Schiff. Mit der Fähre. Drüben ist alles besser. Da gibt es mehr Möglichkeiten.
Die Kinder von Ceuta. Aus Marokko geflohen, gestrandet vor Europa. Ein Feature von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki.
Gut eine Stunde dauert die Überfahrt mit der Fähre von Algeciras durch die Meerenge von Gibraltar nach Ceuta. Die kleine Stadt an der nordafrikanischen Küste befindet sich seit dem 16. Jahrhundert im Besitz von Spanien. Alte Festungsmauern, Palmen an der Uferpromenade sowie ein großes Abfertigungsgebäude und Verladestationen für LKWs prägen das Hafenpanorama. Aus wirtschaftlich besseren Zeiten stammen die Jugendstil-Hotelbauten an der Uferstraße. Seit vielen Generationen leben hier 4 Kulturen und Religionen zusammen. Christen, Muslime, Hindus und Juden profitierten in der Vergangenheit vom maritimen Handel. Doch im Mai 2019 schloss die marokkanische Regierung einseitig die Grenzen zu Ceuta.
Es ist hier besser als in Marokko. Wir haben zu essen, zu trinken und einen Schlafplatz. Das war dort alles schwierig. Außerdem sollte ich in Marokko ins Gefängnis, da ich in illegale Geschäfte verwickelt war.
Es war schon lange unser Traum, aus Marokko rauszukommen. Nun hatten wir endlich die Gelegenheit dazu. Schon als ich klein war, hat mir mein Vater gesagt, dass er in Marokko keine Zukunft für mich sieht.
An der Moschee Sidi Mbarak, auf einem Hügel im Süden der Stadt, treffen wir Mohammed und Sahid. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen holen sich hier jeden Mittag ein kostenloses Essen ab. Auch sie kamen im Mai 2021 nach Ceuta.
Ich habe 5 Tage lang auf der Straße gelebt und bin dann in das Übergangslager gegangen. Und mein Freund war 20 Tage auf der Straße.
Das war sicher eine harte Zeit.
Es war gar nicht so schlimm. Weil die Menschen hier sehr hilfsbereit waren. Sie haben uns Kleidung und Essen gegeben und dadurch ging es uns nicht so schlecht.
Vor der Essensausgabe hat sich eine lange Schlange gebildet. Tüten mit vorgekochtem Essen werden über einen Tisch vor dem Moscheeeingang gereicht. Mehr als 1000 Mittagessen pro Tag verteilt die karitative Vereinigung Luna Blanca. Die Moschee ist das Zentrum des Stadtviertels Juan Carlos, in dem vor allem Muslime leben. Sie machen rund 40% der Gesamtbevölkerung von Ceuta aus.
80% der Comercios dependía de la frontera. 80%
der Geschäfte hingen von der Grenze ab, vom Handel mit Marokko. Mit der Grenzschließung begann der Stillstand. Mittlerweile sind diese 80% komplett verschwunden. Die Lagerhallen an der Grenze sind alle geschlossen. Und damit ist auch der Kleinhandel in Mitleidenschaft gezogen worden.
In den Innenräumen der Moschee empfängt uns Mustafa Abdelkader Mohammed. Er ist der Koordinator der muslimischen Hilfsorganisation Luna Blanca. Als Inhaber eines kleinen Handelsunternehmens ist er selbst von der Grenzschließung unmittelbar betroffen.
Dieser Einbruch der Wirtschaft hat sich auf die Einkommen der Familien ausgewirkt und ihr Lebensstandard ist gesunken. Es gibt keine offene Grenze mehr. Andere Einkünfte fallen weg und so bleiben nur die karitativen Leistungen. Wir haben einen riesigen Zuwachs an Menschen, die zu uns kommen. Und das unabhängig von den vielen, die im Mai hinzugekommen sind.
Am 16. Mai 2021 verbreitete sich in Marokko die Nachricht, man könne plötzlich wieder nach Ceuta einreisen. Menschen aus der Grenzregion und aus ganz Marokko strömen in den nachfolgenden beiden Tagen an die Grenze.
Lo de mayo, perfectamente organizado. Y además
Das war perfekt organisiert, das sieht man auf den Bildern. Bei Ebbe kann man um den Felsen am Strand herumgehen. Sie kamen einer hinter dem anderen ohne Probleme herein. Die marokkanische Polizei hatte den Befehl, die Leute passieren zu lassen.
Der Soziologe Carlos Rontomeo Romero ist Vizepräsident der Regierung Ceutas und leitet den Bereich für Kultur und Bildung in der Stadt.
Das waren nicht gewöhnliche Migranten. Da waren sehr kleine Kinder dabei, 10-Jährige, 11-Jährige, Frauen, die älter als 60, 70 waren. Das war alles sehr merkwürdig. In Marokko hatte man die Information verbreitet, wer will, kann hinein nach Ceuta. Den Kindern in den Schulen wurde gesagt, sie könnten dort Ronaldo Fußball spielen sehen.
Mehr als 12.000 Menschen nutzten in den Tagen vom 16. bis 18. Mai die Gelegenheit. Unter ihnen mindestens 1.300 Minderjährige.
Der Ansturm kam vollkommen unerwartet. Wir waren darauf auch nicht vorbereitet. Die Stadt ist die Anwesenheit von so vielen Leuten nicht gewohnt. Wir hatten auch nicht die Kapazitäten, uns um all die Leute zu kümmern. Wir waren vollkommen überrumpelt.
An dem Tag dieses großen Ansturms haben wir von der Regierung zusammen mit den Sicherheitskräften eine Sondersitzung anberaumt. Als ich um 4 Uhr morgens aus dem Regierungsgebäude ging, um nach Hause zu fahren, waren die Straßen voller Migranten. Leute, die vollkommen desorientiert waren und nichts bei sich hatten. Da sind mir die Tränen gekommen. Ich dachte, wir haben die Stadt verloren. Ich habe gedacht, die Stadt ist ohne einen einzigen Schuss erobert worden. Man muss bedenken, dass wir hier in Ceuta mit der Angst leben, dass Marokko in jedem Moment die Maschine anwerfen könnte und uns überrennt. Wir erinnern uns an den Fall der Westsahara. Im Gegensatz zu Ceuta war die Westsahara eine Kolonie. Spanien ist da rausgegangen und hat die Leute ihrem Schicksal überlassen. Und das macht schon Angst.
Viele Marokkaner kamen in der Hoffnung, von Ceuta aus weiter nach Europa zu gelangen. Aber es gab auch Bewohner der angrenzenden Region Tetouan, die einfach nur ihre Verwandten in der Stadt besuchen wollten. Pendler, die vor der Grenzschließung in Ceuta gearbeitet hatten, dachten, sie könnten zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren.
Los primeros días eran dramáticos. Estamos hablando casi de un mes.
Die ersten Tage waren schon sehr dramatisch. also eigentlich der ganze erste Monat. Die Leute lebten auf der Straße wie die Tiere. Sie befriedigten ihre Grundbedürfnisse auf der Straße und überall in der Stadt waren Leute. Dann fing man von der Stadt aus an, die Leute von der Straße zu holen. Es wurden einige Lagerhallen geöffnet, aber die Kapazitäten reichten nicht für alle.
Der gelenkte Ansturm auf Ceuta war ein Schachzug Marokkos in einem seit 2 Jahren schwelenden diplomatischen Konflikt mit Spanien und der Europäischen Union. Die Menschenrechtsaktivistin Elena Maleno.
Wir haben uns daran gewöhnt, dass Drittstaaten dafür bezahlt werden, die Migration zu kontrollieren. Und diese wissen natürlich, dass Migration eine Waffe sein kann, um Druck auszuüben. Marokko will im Moment seine eigenen Interessen durchsetzen. Es ist ja bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland auf Eis liegt. Man hat Projekte nicht weitergeführt, um die Anerkennung der Westsahara durchzusetzen. Das ist ein politisches Spiel.
A los migrantes, a los niños, para forzar una relación política, ¿no?
In der ersten Woche nach der kurzzeitigen Grenzöffnung kehrten jedoch viele Menschen wieder nach Marokko zurück.
Vielen der Leute, die gekommen waren, wurde klar, dass sie betrogen wurden. Sie waren gekommen, weil sie glaubten, sie könnten dann von hier aus ohne Probleme auf das Festland. Allen waren falsche Hoffnungen gemacht worden. Als sie das alles hier gesehen haben und erkannten, dass auch hier nicht alles Gold ist, was glänzt, haben wir mit ihnen Kontakt aufgenommen. Wir haben ihnen gesagt, in welcher Situation sie in Wirklichkeit sind. Ihr seid im Moment hier illegal. Ihr seid auf eine nicht legale Art und Weise nach Spanien gekommen. Und ihr seht ja, wie schlecht es euch jetzt ergeht hier auf der Straße. Auf diese Art haben wir Aufklärung betrieben und konnten viele zu einer freiwilligen Rückkehr bewegen.
En abrir un, digamos, un paso la frontera para los que quieran devolver voluntariamente.
Wie hat man mitbekommen, dass die Grenze auf ist?
Ob nun per Facebook, WhatsApp oder Telefon. Viele haben das mitbekommen. Verdammt, die Grenze ist offen. Da sind die Leute einfach losgerannt. Wir haben noch nicht mal ein Taxi genommen.
In unmittelbarer Nähe zur Grenze im Stadtteil Tarajal befindet sich ein Areal mit großen Lagerhallen. Seit der Grenzschließung 2019 stehen sie leer. Einige von ihnen wurden im Mai zu Notunterkünften für Migranten umfunktioniert. Ende November 2021 ist nur noch eine der Hallen mit marokkanischen Flüchtlingen belegt. Es regnet. Trotzdem sind einige vor die Tür gekommen, um zu rauchen. Wir kommen mit Hamid ins Gespräch. Mit seinen 41 Jahren gehört er zu den Ältesten.
Wartet ihr darauf, nach Spanien hinüberzufahren?
Wir warten alle auf den Bescheid, auf das spanische Festland fahren zu können. Ich auch. Ich gehe, wohin Gott mich führt. Ich war auch schon mal in Spanien.
Aufgrund eines Abkommens zwischen Spanien und Marokko können erwachsene marokkanische Staatsbürger nach einem irregulären Grenzübertritt sofort wieder abgeschoben werden. Die einzige legale Chance zu bleiben besteht darin, einen Asylantrag zu stellen. Auch wenn der wahrscheinlich aussichtslos ist, darf man sich nach Ablauf einer bestimmten Frist frei in Spanien bewegen.
Im September hieß es, mein Antrag liege auf Eis. Ich weiß nicht, was sie mit mir vorhaben. Aber es gab schon Leute hier, denen mitgeteilt wurde, dass sie innerhalb von 15 Tagen Spanien verlassen müssen.
Unter den Leuten in der Unterkunft geht das Gerücht, man habe bei einer Rückführung nach Marokko mit Repressalien zu rechnen.
Einem in Castillejos haben sie 3 Monate gegeben. Den anderen haben sie zu 2 Jahren verurteilt. Und dann hat man mir von einem erzählt, der 4 oder 5 Jahre bekommen hat. Nur weil er hier Asyl beantragt hat. Rausgekommen ist das, weil einer wieder zurückgegangen ist, weil es seiner Mutter schlecht ging. Er sagte, ich muss meine Mutter sehen. Kann sein, dass sie stirbt und ich will sie ein letztes Mal sehen. Und dann haben sie ihn direkt ins Gefängnis gesteckt. Er konnte nicht mal mehr seine Familie sehen. Wo sind da deine Rechte? Por favor.
Von den 1300 unbegleiteten Minderjährigen, die im Mai gekommen sind, befinden sich im Februar 2022 noch rund 600 in der Stadt. Kinder und Jugendliche stehen nach spanischem wie nach EU-Recht unter besonderem Schutz.
A un menor que ha venido no acompañado no se le puede volver a su país.
Einen unbegleiteten Minderjährigen kann man nicht ins Herkunftsland abschieben, wenn es nicht eine Übereinkunft zwischen diesem Minderjährigen und seiner Familie gibt. Das heißt, der Minderjährige muss mit der Rückführung einverstanden sein. Und die Familie muss bestätigen, dass sie ihn aufnehmen wird und beweisen, dass sie über die nötigen Mittel verfügt, um dem Minderjährigen eine normale Entwicklung zu ermöglichen. All das ist nicht einfach. Deswegen war es illegal, als die Regierung von Ceuta mit Unterstützung der Zentralregierung ab dem 13. August begann, kleine Gruppen von 15 Kindern nach Marokko zurückzuführen.
Die katholische Ordensschwester Paula Domingo gründete 1999 die Organisation ELIN. Eine von mehreren Nichtregierungsorganisationen, die sich in Ceuta für die Rechte von Migranten einsetzen. Sie leitet in der Stadt ein Tageszentrum, das allen Heimatlosen offen steht.
Wir informierten die Leute. Wir kannten die Kinder, die zurückgeführt werden sollten, haben Anwälte aktiviert und die Justiz informiert, sowie alle wichtigen Institutionen in Spanien, die Minderjährige schützen. Die Rückführungen wurden gestoppt. Jetzt versucht man es, wie man uns gesagt hat, auf legale Weise.
Die Rückführungen scheitern jedoch bisher, weil die marokkanischen Behörden nicht kooperieren wollen. Die Kinder und Jugendlichen sind in Ceuta in zwei verschiedenen Einrichtungen untergebracht. Rund 350 von ihnen in einem provisorisch errichteten Lager mit Containern und mehr als 200 in dem Wohnheim La Esperanza, das die Stadt für unbegleitete Minderjährige betreibt. La Esperanza liegt 2 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. In seinem Büro im Erdgeschoss des großen modernen Zweckbaus sind wir mit Julio Rodriguez, dem Direktor der Einrichtung, verabredet. An den Wänden seines Büros hängen zahlreiche Fotos und Postkarten von ehemaligen jugendlichen Bewohnern des Heims. In einer Vitrine bewahrt er Trophäen und Pokale auf, die an sportliche Erfolge seiner Schützlinge erinnern.
El fenómeno de la migración de menores destacó en el año 1999. Antes de la pandemia nosotros hemos tenido 500 menores acogidos.
Seit 1999 erleben wir hier schon die Migration von Minderjährigen. Vor der Pandemie hatten wir hier 500 unbegleitete Minderjährige, mehr als doppelt so viele wie jetzt. Als die Grenzen zu Marokko geschlossen wurden, und auch weil einige volljährig geworden sind, ging diese Zahl zurück. Die Grenze zwischen Marokko und Ceuta war eine vollkommen durchlässige Grenze. Da Ceuta nicht zum Territorium von Schengen gehört, konnte jeder Vater mit seinem Sohn aus der Provinz von Tetuán mit einem Pass einreisen. Bei der Einreise mit meinem Sohn zeige ich den Pass und bei der Ausreise findet keine Kontrolle statt. Keiner weiß, was ich mit meinem Sohn gemacht habe. Die Kinder bleiben hier. Die Eltern lassen sie hier zurück. Niemand wählt sich bei der Geburt die Familie oder das Land aus. Die Eltern sehen es als Chance für ihre Kinder und für ihre Ausbildung.
Mustafa Abdelkader Mohammed von der muslimischen Gemeinde Ceutas kennt einige der Familien aus dem Umland, die ihre Kinder nach Ceuta geschickt haben.
Man muss sich eine Familie vorstellen, die am Rand der Gesellschaft lebt, verarmt, ohne Mittel, mit vielen Kindern, weder Mann noch Frau arbeiten, die Grenzen sind geschlossen. Und dann sagen sie ihnen, dein Sohn ist in Ceuta. Er ist in einem Zentrum für unbegleitete Minderjährige. Er ist dort, schläft dort, wird in eine Schule gebracht. Sie geben ihm Kleidung, erziehen ihn. Und er wird später mit 18 wahrscheinlich ein Bleiberecht bekommen. Die Eltern kennen diese Zentren in Ceuta. Sie wissen, dass es diese Zentren für unbegleitete Minderjährige gibt, weil schon sehr viele Kinder durch diese Zentren gegangen sind.
Die in Ceuta betreuten Kinder werden verständlicherweise von der internationalen Presse abgeschirmt. Doch Julio Rodriguez gibt uns kurz die Gelegenheit, eines der Kinder in seinem Büro kennenzulernen. Der 13-jährige Aime lebt seit Mai 2021 in Ceuta und wohnt im Zentrum La Esperanza.
Willst du nach Marokko zurück oder möchtest du in Spanien bleiben?
In Spanien.
Und warum möchtest du in Spanien bleiben?
Es gibt Probleme mit meiner Mutter und meinem Vater.
Deine Eltern sind geschieden?
Ja. Mein Vater hat neu geheiratet. Es gibt jeden Tag Streit.
Hast du Brüder dort in Castillejos?
Ich habe 3 Brüder und 3 Schwestern. Viele der Kinder, die auf eigene Faust hier hinkommen, berichten von familiären Problemen.
Häufig kommt es zum Aufsprengen des Familienverbandes. Wenn wir die Befragung der Kinder durchführen, sagen viele, mein Vater hat eine andere Frau geheiratet und diese Frau mag mich nicht. Und deswegen bin ich gegangen.
Bevor endgültig entschieden wurde, ob sie bleiben sollen, ließ das Jugendamt der Stadt Ceuta unter allen Kindern im La Esperanza eine Befragung durchführen. Von den 200 Kindern wären nur 3 bereit, freiwillig wieder nach Marokko zurückzukehren.
Hier in Spanien liegt einiges im Argen, aber wir bieten den Minderjährigen auch ziemlich viele Garantien. In Schweden zum Beispiel bekommen sie keine Papiere. Dort werden sie mit Erlangen der Volljährigkeit wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Unsere Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, durch Ausbildung und Arbeit ein Bleiberecht zu bekommen.
Mohammed und Said, die beiden Jugendlichen, die sich jeden Mittag ihr Essen an der Moschee abholen, verdienen ein bisschen Geld mit der Renovierung von Wohnungen im Viertel Juan Carlos.
Wir wollen im Moment nicht zurück nach Marokko, sondern erst Spanisch lernen und arbeiten. Irgendwann wollen wir dann auch wieder zurück, aber erst, wenn wir eine Ausbildung gemacht und Geld verdient haben.
Ich habe in Marokko eine Ausbildung zum Elektriker angefangen, die ich gerne hier fortsetzen würde. Ich habe auch einen Ausbildungsnachweis mitgebracht.
Ich bin Bauarbeiter. Ich mache das sehr gerne und würde gerne weiter in diesem Bereich ausgebildet werden und arbeiten.
Die Stadt Ceuta beherbergte zeitweise rund 1/4 aller minderjährigen Flüchtlinge in Spanien. Nach spanischem Recht unterliegen die Kinder ebenso wie alle anderen der Schulpflicht bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. In Ceuta verfügt man über langjährige Erfahrungen in der Vorbereitung und Eingliederung der unbegleiteten Minderjährigen in den Unterricht. Ausbildungsmöglichkeiten stehen in der Exklave jedoch nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Hinzu kommt, dass viele der Kinder aus Marokko nur wenig Schulerfahrung mitbringen.
Die Rate der Schulabbrecher ist sowohl in Marokko als auch hier in Ceuta sehr hoch. Diejenigen, die nicht einmal ihren Namen schreiben können, kommen aus den Dörfern und Vororten der Städte. In diesen Dörfern gibt es zwar auch Schulen, aber die Eltern wollen lieber, dass ihre Kinder den Koran studieren. Dann kommen sie hier rüber und beginnen bei Null, sind noch nicht einmal auf das erste Schuljahr vorbereitet.
Trotz aller Erfahrungen mit der Betreuung von Minderjährigen war die Stadt mit der gleichzeitigen Ankunft von mehr als 1000 Kindern und Jugendlichen natürlich völlig überfordert.
Ein Problem ist die fehlende Solidarität zwischen den autonomen Regionen. Ceuta ist eine sehr kleine Stadt, was unsere Ressourcen angeht. Die Region Valencia zum Beispiel akzeptiert in ihren Wohngruppen keinen Jungen, der schon 18 Jahre alt ist. Sie akzeptieren nur diejenigen, die schon als Minderjährige in ihren Zentren waren. Hier in Ceuta haben wir nur eine Wohngruppe für Jugendliche mit 5 Plätzen. Wenn hier jährlich 1000 Kinder aufgenommen werden, wir aber nur eine Wohngruppe mit 5 Plätzen haben, wäre es normal, wenn die anderen autonomen Regionen ein bisschen mehr Solidarität zeigen könnten. Das ist schließlich nicht nur ein Problem Ceutas, sondern ein nationales Problem. Und wenn es nichts gibt, was soll ein junger Mann von 18 Jahren machen, wenn seine Aufenthaltserlaubnis verlängert werden muss, er sie aber nicht verlängern kann, wenn er keine Arbeit und keine Wohnung hat? Wo soll er hin? Auf die Straße.
In Marruecos violó los derechos humanos de esos niños, pero después España los ha violado también.
Marokko hat die Menschenrechte dieser Minderjährigen verletzt, aber dann hat auch Spanien sie missachtet.
Die Menschenrechtsaktivistin Elena Maleno.
Es que aquí no hay cuestión de migrantes. Es que las leyes europeas son claras en eso.
Auch nach europäischem Recht sind Kinder in erster Linie als Kinder zu betrachten und nicht als Migranten. Ceuta ist nicht in der Lage, sich um diese vielen Kinder so zu kümmern, wie es nach dem spanischen Recht zum Schutz von Minderjährigen vorgeschrieben ist. Deshalb hätten diese Kinder auf alle autonomen Regionen Spaniens verteilt werden müssen. Dies ist meiner Meinung nach nicht geschehen, weil die Regierung die Minderjährigen nach Marokko zurückführen möchte. Das hatte zur Folge, dass viele dieser Jugendlichen es auf eigene Faust versucht haben, die Meerenge zu überqueren, um nach Malaga oder Cádiz oder zu anderen Orten in Spanien zu gelangen.
Die Migrationskrise ist ein genauso gravierendes Problem wie der Klimawandel, denn es sterben viele Menschen. Wenn wir auf die Zahl der Opfer schauen, müssen wir bedenken, dass es nur die sind, von denen wir Kenntnis erhalten haben.
Der Soziologe Enrique Avila Pérez, Rektor der Universität von Ceuta, im Online-Gespräch. Er erforscht die Migration in der Region um Ceuta und die Meerenge von Gibraltar seit 20 Jahren.
Wenn wir über Migration sprechen, dann müssen wir zunächst einmal das universelle Recht jedes Individuums anerkennen, sich die besten Lebensbedingungen zu suchen. Der Mensch ist ein Nomade. Sesshaft lebt er erst seit vergleichsweise kurzer Zeit. Aber nach internationalem Recht ist ein Staat ein Subjekt, dessen Existenz sich auf Kontrolle gründet. Die Kontrolle des Territoriums, die Kontrolle der Bodenschätze, die Kontrolle der Bevölkerung. Diese beiden Elemente, das universelle Menschenrecht und das Staatsrecht, kollidieren hier.
Städte wie Ceuta und Melilla sind besondere Brennpunkte dieser Kollision.
Die Migrationsströme wechseln im Laufe eines Jahres. Man könnte sagen, sie sind saisonal. Ceuta und Melilla sowie die Kanarischen Inseln sind nicht das Ziel. Der Migrant versucht, nach Europa zu kommen. Der Migrant sagt nicht, ich werde auswandern. Er hat ein Ziel. Das ist normalerweise eine Referenzperson, die schon auf ihn wartet. Ein Cousin, Bruder oder Nachbar, der in Paris, Brüssel, Barcelona oder Murcia arbeitet. Der Migrant versucht, zu dieser Referenzperson zu gelangen.
Einen Kilometer außerhalb der Innenstadt von Ceuta befindet sich auf einer Anhöhe ein großes Übergangswohnheim. Für Migranten, die es geschafft haben, die Grenzanlagen um Ceuta herum zu überwinden. Hier sind hauptsächlich Männer aus subsaharischen Ländern untergebracht. Sie warten darauf, auf andere spanische Städte verteilt zu werden. Mamadou Diallo hat sich von Guinea aus auf den Weg nach Europa gemacht.
Ich bin von der Mauritanie, de la Guinée, Senegal, Mauritanie.
Ich bin von Guinea in den Senegal gefahren und dann nach Mauretanien über den Seeweg. Das war 2018. Nachdem ich in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott 9 Monate lang geblieben bin, habe ich mich auf den Weg durch die Wüste gemacht. 3 Tage lang durch die Westsahara bis nach Marokko.
Von Marokko aus weiter nach Europa zu kommen, ist für die Flüchtlinge das größte Hindernis. Viele hängen Monate oder gar Jahre lang in Marokko fest.
Ich habe Marokko 3 Jahre. Rien du tout, je travaillais pas parce qu'il y avait pas de travail. On faisait la charité pour avoir quelque chose à manger.
3 Jahre lang bin ich in Marokko geblieben. Ich war in dieser Zeit fast untätig, weil es kaum Arbeit gab, außer manchmal als Tagelöhner. In Marokko werden Migranten nicht respektiert. Man behandelt dich nicht einmal wie ein menschliches Wesen. Es ist kein Ort, wo du bleiben möchtest, sondern das Ziel ist, nach Europa zu kommen.
De changer ta vie, là tu n'as pas de temps pour travailler souvent, tu viens à la frontière tenter ta chance jusqu'à tu vas rentrer.
Mamadou wählt den Weg über Ceuta. Er fährt in die Grenzregion und wartet auf eine Gelegenheit.
Quand nous sommes venus, en 2019 encore, on a fait une attaque ici, 350 personnes.
Zunächst habe ich versucht, mit einer großen Gruppe die Grenze zu überschreiten. Wir waren mehr als 350 Leute, aber keinem ist es gelungen, hinüberzukommen.
5 Uhr, nous sommes venus à la frontière, mais
es war um 5 Uhr morgens, aber die Spanier haben uns mit speziellen Kameras aufgespürt. Und dann haben sich uns marokkanische Sicherheitskräfte in den Weg gestellt. Manche wurden geschlagen. Ich selber wurde am Kopf verletzt.
Hey!
An den Grenzzäunen von Ceuta kommt es immer wieder zu schrecklichen Szenen, wenn viele auf einmal versuchen, über den Zaun zu kommen. Der lokale Fernsehsender El Faro in Ceuta berichtet regelmäßig darüber. Der Grenzzaun auf spanischer Seite war bis 2018 mit scharfem NATO-Stacheldraht bewehrt, der zu schlimmsten Verletzungen geführt hat. Nachdem auf spanischer Seite abgerüstet wurde, begann Marokko 2019, den eigenen Zaun mit Stacheldraht zu verstärken. Finanziert durch Mittel der Europäischen Union.
La barrière de 7 mètres là, parce que c'est pas facile de traverser. 7 mètres.
Der 7 Meter hohe Zaun ist nicht leicht zu überwinden. 7 Meter. Wenn du da herunterfällst, kannst du sterben. Oder dir zumindest viele Knochen brechen. Einer unserer Freunde ist da heruntergefallen und hat sich im Rücken eine Fraktur zugezogen. Ich habe mich sehr beeilt, denn wenn du nicht schnell genug bist, klappt es nicht. Sie werden kommen und dich festnehmen. Die Marokkaner oder die Spanier. Die Guardia patrouilliert auch oft durch das Grenzgebiet. Dann kommt der dritte Zaun. Und wenn du den überquerst, darfst du dich immer noch nicht erwischen lassen. Du musst dich bis in die Stadt durchschlagen und dich dort der Polizei stellen. Dann rufen die normalerweise das Rote Kreuz an. Aber wenn die Guardia dich schnappt, dann bringen sie dich zurück zu den Marokkanern.
Sinon, si c'est la Guardia qui t'attrape, c'est fini. Ils vont te faire sortir, ils vont te donner encore les Marocains.
Sofortige Rückführungen von Migranten ohne jedes Verfahren werden an den Grenzen von Ceuta offenbar regelmäßig praktiziert. Gerald Knaus ist Migrationsforscher und Direktor des Thinktanks European Stability Initiative.
Natürlich ist die Rechtslage so, dass jeder, der europäisches Territorium erreicht, zwar natürlich abgeschoben werden darf, wenn jemand ausreisepflichtig ist, aber nicht ohne Verfahren, also nicht ohne die Identität der Person aufzunehmen und ohne die Möglichkeit zu geben, etwa einen Asylantrag zu stellen. Hier ist eine Grauzone geschaffen worden durch die spanische Politik. Das wurde vertieft durch ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Da ging es um Melilla, festgestellt hat, dass dort das Zurückstoßen ohne Verfahren von zwei Westafrikanern unter gewissen Umständen legitim ist, wenn es nämlich eine legale Möglichkeit gegeben hätte, für diese Westafrikaner anderswo einen Asylantrag für Spanien zu stellen.
Darauf verweist auch die Regierung Ceutas. Alejandro Anet ist Berater der Stadtregierung und Politologe an der Universität von Ceuta.
Con respecto a la cuestión de los solicitantes de asilo, se estableció una oficina de asilo a pie de frontera.
Man hat hier direkt an der Grenze eine Stelle eingerichtet, um in einem vereinfachten Verfahren Asylanträge zu stellen. Der Ausländer, der auf irreguläre Art einreist, verstößt gegen das Ausländergesetz. Ein schwerwiegender Verstoß. Aber wenn er Asyl beantragt, stoppt er den Vorgang der Abschiebung und darf erst einmal bleiben. Eine Zahl. Ceuta mit 86.000 Einwohnern nimmt die gleiche Anzahl von Asylbewerbern auf wie die 8-Millionen-Stadt Madrid. Da kann man sich eine Vorstellung von der hiesigen Dimension machen, wie viele Asylanträge gestellt werden.
Mamadou hat von Fällen gehört, in denen Migranten nach Marokko zurückgeführt wurden, obwohl sie das Zentrum der Stadt schon erreicht hatten.
Wenn es nicht die Polizei ist, die dich festnimmt, oder du nicht aufs Rote Kreuz triffst oder auf Menschen, die dir helfen, wird es schwer. Denn natürlich fällst du auf, weil du ganz dreckig bist und verletzt vom Stacheldraht.
Du bist blessé, partout du bist blessé, les parce que tu rentres dans la forêt.
Du kannst aber auch Glück haben, dass es nette Guardia-Zivilbeamte sind, die dich festnehmen und dann das Rote Kreuz rufen und die Polizei. So war es bei mir. Der Chef sagte mir, tranquilo, tranquilo, amigo, nada problema. Dann hat er das Rote Kreuz angerufen und Gott sei Dank konnte ich bleiben.
Durchschnittlich rund 1000 Flüchtlinge schaffen es pro Jahr nach Ceuta zu gelangen. Sie klettern über die Grenzzäune, schwimmen an der Küste entlang oder versuchen es mit Booten direkt über das Meer. 2021 erreichten so mindestens 38.000 Flüchtlinge das spanische Festland oder die Kanarischen Inseln. Viele lassen auf den gefährlichen Seerouten ihr Leben. In ihrem aktuellen Jahresbericht berichtet die Nichtregierungsorganisation Caminando Fronteras von mindestens 4.400 auf dem Seeweg ums Leben gekommenen Migranten im Jahr 2021. Fast 90% von ihnen auf der Route über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln.
Also wenn Menschen von Marokko oder Mauretanien oder auch Senegal oder Gambia mit kleinen Fischerbooten aufbrechen, dann sind sie oft 10 Tage oder länger unterwegs. Und das ist eine extrem gefährliche Reise.
Aber auch auf der nur rund 20 Kilometer langen Route über die Meerenge von Gibraltar gibt es jährlich Hunderte von Todesopfern.
Die Marokkaner stellen im Moment die Mehrheit derjenigen, die versuchen, über die Meerenge zu kommen. Fast alle Migranten, die aus Ländern südlich der Sahara stammen, versuchen es über die Atlantikroute von Grenzstädten der Westsahara aus.
Elena Maleno ist Gründerin und Koordinatorin der NGO Caminando Fronteras. Seit mehr als 20 Jahren setzt sie sich für die Rechte von Migranten in der Region ein.
In der Meerenge handelt es sich vielfach um Fahrten mit einfachen Ruderbooten ohne Motor oder sogar um Spielzeugboote. Dazu kommt, dass sich in der Meerenge starke Strömungen befinden, die auch Außenbordmotoren zerstören können und zu anderen Havarien führen. Die Strömungen treiben die Boote in Richtung Atlantik ab, wo sie dann spurlos verschwinden können.
Caminando Fronteras hat sich im Laufe der Jahre als ein Anlaufpunkt für Migranten, die in Not geraten, etabliert.
Wir sind ein kleines, aber tatkräftiges Kollektiv und arbeiten mit den Netzwerken der Migranten zusammen. Wir betreuen 2 Notfalltelefone. Eines für Leute, die sich auf dem Meer in Gefahr befinden, und ein anderes für Familien, die auf der Suche nach vermissten oder verstorbenen Angehörigen sind. Darüber hinaus versuchen wir, uns einen Überblick über die Anzahl der Verstorbenen und derjenigen, die im Meer spurlos verschwunden sind, zu verschaffen.
Manchmal müssen wir die Familie eines Vermissten suchen. Wir haben den Namen und müssen die Familie suchen. Und in anderen Fällen haben wir Kontakt zu Familienangehörigen und müssen den Toten suchen. Das sind die 2 grundlegenden Ausgangssituationen. Ich habe ein Foto. Wir konnten einen Jungen identifizieren. Er wurde am 24. Oktober in La Linea aufgefunden und ich konnte ihn erst vor 4 Tagen identifizieren.
Wir treffen den Bestatter Martin Zamora in seiner Wohnung in Algeciras. Gegründet hat er sein Unternehmen 1999 in Ceuta. Vor einigen Jahren ist er auf die andere Seite der Meerenge gezogen. Er kümmert sich seit vielen Jahren um die komplizierte Rückführung und Bestattung von verstorbenen Migranten.
Dieser Junge hatte nichts bei sich. Du kannst nicht einfach Fotos eines Leichnams ins soziale Netz stellen. Also was macht man? Es ist sehr schwierig, wenn man nicht zufällig ein Foto von der Person hat. Ich bekomme täglich Fotos von Familien, die vermisste Personen suchen. Mein Sohn ist an dem und dem Tag losgefahren und sie schicken mir ein Foto. Das passiert täglich, aber es ist schon ein großer Zufall, wenn man ein Foto bekommt und feststellt, ja, tatsächlich, das ist der Tote, der gesucht wird.
Martin Zamoras Kontaktadresse ist über die sozialen Netzwerke als Anlaufstelle für die Suche nach Vermissten bis zu den Küstenstaaten Westafrikas bekannt. Im Jahre 2008 stand seine Geschichte im Mittelpunkt des Kinofilms Rückkehr nach Hansala von Chus Gutierrez. Alles begann mit einem Anruf der Guardia Civil im Jahre 1999.
Wir fahren an die Küste, um die Toten abzuholen. Das waren beim ersten Mal 17 Personen. Und jemand wie ich, der gerade sein Geschäft eröffnet hat, denkt sich, 17 Personen. Wenn ich es schaffe, die zu identifizieren und in ihre Heimat zu überführen, sind das gute Einkünfte. Also aus Sicht des Bestatters.
Martin Zamora hat Glück. In der Tasche eines Verstorbenen findet er einen Zettel mit einer Telefonnummer.
Es meldete sich ein Marokkaner, der Spanisch sprach und hier in Spanien wohnte. Ich erklärte ihm, was passiert ist und wer ich bin, dass es hier 17 Tote gab und dass einer von ihnen seine Telefonnummer in der Tasche hatte. Der muss also ein Bekannter von dir sein, ein Verwandter, ein Freund, irgendjemand, der dich kennt.
Zamora trifft mit dem Angehörigen des Verstorbenen eine Übereinkunft. Er stellt der Familie nur einen Teil der Überführungskosten in Rechnung. Dafür hilft ihm der Angehörige in Marokko, die weiteren Leichname zu identifizieren.
Mir ging es darum, die Familien zu finden, damit die dann die Überführung ihrer Verwandten bezahlen. Das war die Idee. Als ich dann aber gesehen habe, wo die Familien leben und wie wenig Mittel sie zur Verfügung haben, lief es mir kalt den Rücken runter. Es gab Personen, die gaben mir 20 oder 30 Dirham, also 1 oder 2 Euro, und fragten mich, ob das genug sei, um ihren Sohn nach Hause zu bringen. Damals kostete eine Überführung fast 5.000 Euro, viel mehr als heute.
Durch seine regelmäßigen Reisen nach Marokko hat sich für Zamora eine Nähe zu den Menschen in Marokko entwickelt. Aus dem ursprünglichen Geschäftsmodell ist im Laufe der Jahre mehr und mehr eine karitative Tätigkeit geworden.
Ich arbeite nur noch für Muslime und Migranten. Ich selbst bin zum Islam übergetreten. Ich will die Trauer gemeinsam mit diesen Leuten tragen. Und ich will zur gleichen Zeit beten wie sie, wenn sie sich von dem Verstorbenen verabschieden. Das hat mich dazu motiviert. Viel mehr als die religiöse Überzeugung war das der Grund, den Leuten nahe zu sein, in jeder Hinsicht.
Inzwischen gelingt es Martin Zamora, die meisten toten Migranten zu identifizieren.
Ich habe gerade ein Video bekommen von 7 jungen Männern, die gestorben sind. Die haben sich genau in dem Moment, in dem sie in das Boot gestiegen sind, mit ihren Handys gefilmt. Eine oder eine halbe Stunde, bevor sie gestorben sind. Sie haben sich in fröhlicher und glücklicher Stimmung gefilmt und die Videos an ihre Familien im Senegal geschickt. Und stell dir vor, du schaust dir dieses Video an, während du den Leichnam präparierst, um ihn zu beerdigen.
Wir sind sehr, sehr heureux d'être ici à Ceuta. Wir sind sehr heureux, aber la seule chose que les Espagnols font ici, c'est nous.
Wir sind sehr glücklich, hier in Ceuta zu sein. Aber es ist trotzdem nicht so einfach. Wir wollen natürlich weiter nach Spanien, vielleicht auch nach Frankreich oder Deutschland. Aber wir sitzen hier fest und wissen nicht, wann es weitergeht.
Auch für Mamadou Diallo und die anderen im Übergangslager Ceti ist Ceuta nur eine Durchgangsstation.
Dann wird auch Ceuta langsam zu einer Art Hölle. Denn wir haben hier nichts zu tun, außer essen und schlafen. Es gibt keine Arbeit, kaum Bildungsmöglichkeiten, keine Freizeitaktivitäten.
Gelegentlich kommt es im Ceti zu Demonstrationen von Migranten, die gegen ihre lange Wartezeit protestieren.
Die Aufenthaltsdauer hängt auch von der Belegung im Ceti ab. Wenn viele Leute dort sind, dann wird die Bitte dringlicher, an andere Regionen Leute aufzunehmen. Es gibt keine festgelegte Zeit. Es gibt Leute, die bleiben 6 Monate dort. Und dann gibt es Leute, die müssen bis zu 2 Jahre warten. Das hängt auch von dem jeweiligen Herkunftsland ab. Pakistaner hatten zum Beispiel große Schwierigkeiten damit, auf die andere Seite zu kommen. Die entsprechenden Vorgänge bei ihnen nahmen mehr Zeit in Anspruch.
Wir sind lieber auf der Straße und schlafen unter Lastwagen als im Wohnheim. Gott helfe uns rüber bis nach Madrid. Alle Länder in Europa sind schön. Hier betteln wir nur auf der Straße.
Viele der Kinder, die sich abends am Lidl-Supermarkt treffen und auf eine Gelegenheit warten, über die Meerenge nach Spanien zu kommen, haben auch in Marokko schon auf der Straße gelebt. Ein Team von Sozialarbeitern versucht sie davon zu überzeugen, in eine der beiden Einrichtungen zu ziehen. Mit geringen Erfolgsaussichten, wie Julio Rodriguez, vom Wohnheim La Esperanza berichtet.
Sie leben lieber auf der Straße, sind den ganzen Tag am Hafen und versuchen als blinde Passagiere auf ein Schiff zu kommen. Das wird immer schwerer, weil der Hafen immer besser bewacht ist. Aber es fahren immer noch Kinder rüber. Es ist ein Abenteuer für sie. Und wenn sie dann auf dem Festland ankommen, merken sie, dass das Abenteuer vielleicht nicht mehr so toll ist. Unter Umständen ergeht es ihnen dort auf der Straße schlechter.
In marokkanischen sozialen Netzwerken finden sich Videos von Kindern und Jugendlichen, die versucht haben, die Meerenge von Ceuta aus mit kleinen Booten zu überwinden. Die Vertreter der NGOs in Ceuta, Mustafa Abdelkader Mohamed, der Leiter von Luna Blanca, und Paula Domingo, die Leiterin der christlichen Organisation ELIN, kennen viele solcher Geschichten.
Einige haben sogar versucht, die Meerenge mit Luftmatratzen und aufblasbarem Wasserspielzeug zu überqueren. Dann gibt es Kinder, die eine Überfahrt mit einem Jetski bezahlen oder mit Schlauchbooten. Und dann gibt es welche, die sich in die Hände von Schleppern begeben. Die Polizei nimmt immer wieder Schlepper fest, die Überfahrten anbieten.
Viele verletzen sich bei den Versuchen und es gab Fälle von schweren Verletzungen, die zu Behinderungen führten. Sie riskieren viel dabei, auf die Schiffe oder Lastwagen zu kommen. Sie klettern unter den LKW in der Nähe des Motors, das ist sehr gefährlich. Oder sie klettern über Tower auf Schiffe. Aber man sieht, dass viele es schaffen.
Was wird aus dem kleinen Ismail und seinen Freunden? Niemand weiß genau, wie viele der Kinder und Jugendlichen die Überfahrt auf die Iberische Halbinsel geschafft haben und was aus ihnen dort geworden ist. Niemand weiß, wie viele von ihnen bei dem Versuch, die Meerenge von Gibraltar zu überqueren, möglicherweise ums Leben gekommen sind. Ein halbes Jahr nach dem Ansturm auf die Grenze im Mai 2021 hat sich das Leben in Ceuta normalisiert. Man ist an die vielen Migranten in der Stadt der vier Kulturen gewöhnt. Die Ereignisse im Mai 2021 haben jedoch gezeigt, in welch verwundbarer und prekärer Lage sich die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla befinden. Carlos Rontomero Mero, Ceutas Vizepräsident.
Wir würden uns eine besser kontrollierte Migration wünschen. Für uns ist das eine große Belastung. In einer Hinsicht wegen der ökonomischen und menschlichen Belastungen und unserer fehlenden Kapazitäten. Wir sind letztendlich ein Rathaus, haben zwar Kompetenzen einer autonomen Region, aber sind letztendlich eine Stadtverwaltung. In anderer Hinsicht wegen der Belastung für die Einwohner hier. Wenn Tausende von Personen hier unkontrolliert hereinkommen, das führt zu einem Gefühl der Unsicherheit und einem schlechten Bild von Ceuta nach außen.
Eine der politischen Strategien Marokkos ist es, die beiden spanischen Exklaven an der nordafrikanischen Küste zu schwächen. Der Soziologe Enrique Ávila Pérez.
Man darf nicht vergessen, dass Marokko nie den Anspruch auf die Städte Ceuta und Melilla aus dem Auge verloren hat. Auch wenn die Spannungen im Zusammenhang mit den Souveränitätsbestrebungen im Gebiet der Westsahara aktuell wichtiger erscheinen. Man könnte sich vorstellen, dass die Manipulation der Migrationsbewegungen und des Grenzregimes die Lage in den Städten zum Kippen bringt und sie im extremsten Fall nicht mehr haltbar werden.
Seit fast 3 Jahren hat Marokko durch seine Grenzschließungen die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla isoliert. Für das Frühjahr 2022 wurde eine geregelte Grenzöffnung in Aussicht gestellt.
Yo no espero gran cosa de la apertura de la frontera. De hecho,
Ich erhoffe mir nicht allzu viel von der Grenzöffnung. Sie werden darauf achten, dass Grenzgänger wieder leichter passieren können. Leute, die in Marokko leben, aber in Ceuta arbeiten. Ich nehme mal an, dort hat man sich ein bisschen für die Interessen dieser Arbeitnehmerinnen eingesetzt. Aber nicht viel mehr. Der Tourismus wird sicherlich nicht großartig gefördert. Der würde vor allem uns zugutekommen. Den werden sie nicht sehr erleichtern. Und es wird auch wohl nichts dafür getan, dass das hier ein Ort der Durchreise wird. Das war bis jetzt hier ein Durchreiseort. Leute aus ganz Europa und Spanien kamen hier durch Ceuta und reisten nach Marokko ein. Ich glaube, diese Möglichkeit wollen sie unterbinden.
La operación Paso del Estrecho, que es otro de los pasos importantes que se hacen anualmente, quieren cortar esa vía.
Trotz der komplizierten Lage Ceutas, als Spielball nationaler Interessen, sieht der Migrationsforscher Enrique Avila Perez jedoch Potenzial für eine bessere Zukunft am südwestlichen Eingangstor Europas.
Si Marruecos comprendiese lo importante que es tener dos ciudades de la Unión Europea en su territorio para modernizarse.
Wenn Marokko verstehen würde, wie wertvoll es für die Modernisierung und Demokratisierung des eigenen Landes sein könnte, dass sich die beiden Städte der Europäischen Union hier an der Küste befinden. Wir haben in Spanien in den 1960er Jahren die Öffnung für den Tourismus erlebt. Dieser hat das Land modernisiert und die Demokratisierung befördert. Wenn Marokko dies erkennen würde und wir Spanier nicht mehr mit Geringschätzung auf das Land herabschauen würden, dann würde Marokko sein Misstrauen verlieren und die ganze Region könnte einen bedeutenden wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung erleben.
Podía ser una zona de desarrollo económico y cultural importante.
Die Kinder von Ceuta, geflohen aus Marokko, gestrandet vor Europa. Ein Feature von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki. Es sprachen Lisa Biel, Claudia Mischke, Camilla Rentschke, Jonas Beck, Thomas Lang und Carlos Lobo. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2022.